Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Einige Stunden lang sieht es tatsächlich so aus, als wäre die Regierung am Ende. Gestern, am Montagabend.
Mit so einem krassen Fehlverhalten einer Ministerin, eines Koalitionspartners, müsste die Koalition beendet werden. Ich werde das nicht tun.
Bis zur letzten Konsequenz ist Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP nicht gegangen. Aber bis kurz davor hat er alle Register gezogen. Er sagt, die grüne Umweltministerin wäre kriminell. Ihr Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler widerspricht.
Wir haben alle Schritte mit rechtlichen Gutachten untermauert und deshalb sind wir hier überzeugt, es genau richtig zu machen.
Wer hat nun recht? Droht Leonore Gewessler jetzt ein Gerichtsverfahren und wird ihr neues Naturschutzgesetz gleich wieder zurückgenommen?
Wenn man eine Ministerin des Rechtsbruchs bezichtigt und dann aber im zweiten Satz sagt, man setzt die Koalition mit ihrer Partei fort, dann ist das ein Widerspruch in sich. Also diese Logik, glaube ich, die ist tatsächlich schwierig.
Wir sprechen heute außerdem darüber, was sich Kanzler Nehammer vom Anti-Naturschutzkurs verspricht und ob der grüne Alleingang der Ökopartei mehr nützt oder schadet. Petra Strüber, ich nehme an, du hast gestern am Abend für die Standard-Chefredaktion auch diese Pressekonferenz von Kanzler Karl Nehammer mitverfolgt. Wir im Podcast-Team sind auch hier im Studio gesessen, sind an den Lippen gehangen des Bundeskanzlers, wie er dann eben doch nicht die Koalition aufgelöst hat. Meine erste Frage, was hat denn Nehammer da gestern für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ja, Tobias, das hast du ganz richtig eingeschätzt. Wir haben ja lange genug auf diese Pressekonferenz gewartet. Also der Bundeskanzler und ÖVP-Chef hat sich da wirklich lange Zeit gelassen, um aufzutreten und hat sich dann offenbar schon sehr gut überlegt, was er sagt und wie er es sagt. Er hat mir insgesamt den Eindruck gemacht, dass er auf gut wienerisch wahnsinnig angefressen ist. Also man kann sagen, er hat wirklich innerlich gewütet. Das hat man ihm förmlich angesehen. Aber offensichtlich hat er dann beschlossen, aus Gründen, die wir vielleicht noch erläutern werden, dass es doch nicht klug ist, jetzt die Koalition aufzukündigen, sondern weiterzumachen, aber halt mit den ärgstmöglichen Worten.
Der grüne Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt, ist zwar auf der einen Seite moralisierend, bis geht nicht mehr, und auf der anderen Seite aber sofort bereit, die Ideologie über Verfassung und Recht zu stellen.
Und Abkanzelungen für die Umweltministerin Gewessler. Also das war schon auch verbal und inhaltlich starker Tobak, was er da in Richtung Gewessler gesagt hat.
Was meinst du denn, warum Nehammer die Regierung dann doch nicht aufgekündigt hat? Weil in den Stunden vorher hat man ja durchaus damit rechnen können, oder?
Man kann ja nur spekulieren, was sich da tatsächlich in dem Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und dem Bundeskanzler abgespielt hat. Möglicherweise hat der Bundeskanzler tatsächlich versucht, den Bundespräsidenten zur Abberufung von Leonore Gewessler zu bewegen. Das ist jedenfalls nicht passiert. Und in diesem Augenblick musste sich wahrscheinlich der Bundeskanzler überlegen, na, was macht er jetzt? Wirft er hin? Sagt er, okay, na gut, dann kündige ich jetzt diese Koalition auf. Dann hätte es ein interimistisches Expertenkabinett möglicherweise gegeben, ähnlich wie damals nach Ibiza, als dann die kürzlich verstorbene Brigitte Bierlein Bundeskanzlerin geworden ist. Und das, glaube ich, wollten durchaus beide Seiten auch vermeiden. Und es kommt vielleicht auch noch ein kleiner wahlkampfbedingter Hintergedanke dazu. Der Kanzlerbonus ist der Kanzlerbonus, auch wenn er noch so klein sein mag, wenn man in eine Wahlauseinandersetzung geht. den hätte Nehammer damit verloren. Und man muss auch wirklich sagen, man hat keine besonders gute Figur gestern gemacht auf Seiten der ÖVP. Offensichtlich war man überrascht, dass sich die Grünen das trauen und hat in Wahrheit nicht damit gerechnet, dass das so ausgehen wird. Also jetzt war allein das schon eine ziemliche Demütigung und Niederlage, aber dann auch noch das Kanzleramt zu verlieren. Und sei es nur für 3 Monate, aber immerhin, ja, es gibt ja auch noch einige Dinge, die man durchbringen möchte, unter anderem die Frage, wer wird EU-Kommissar oder EU-Kommissarin, und das dann nicht mehr tun zu können. Ich glaube, dieses Risiko wollte Karl Nehammer dann nicht eingehen. Also was ich ihm am allerwenigsten abnehme, ist diese Versicherung, er wollte für Stabilität sorgen und so weiter. Also ich glaube schon auch, dass er durchaus nicht nur altruistische Motive hatte, diese Koalition nicht aufzukündigen.
Ich persönlich habe da fast den Eindruck gehabt von so einer Art Täter-Opfer-Umkehr, weil er in einem Satz gesagt hat, ich werde die Regierung nicht kündigen, und dann erklärt hat, was denn so schlecht daran wäre, die Regierung aufzukündigen. Aber er hat das ja erst aufs Parkett gebracht.
Seine Argumentation, muss man sagen, ist tatsächlich eine sehr, ich würde fast sagen, rechtlich schwierige. Weil man kann nicht einerseits davon sprechen, dass da jemand Amtsmissbrauch begangen hat, dass es einen Rechtsbruch gab. Also wenn man eine Ministerin des Rechtsbruchs bezichtigt und dann aber im zweiten Satz sagt, man setzt die Koalition mit ihr und ihrer Partei fort, dann ist das ein Widerspruch in sich. Also ich kann doch nicht als Bundeskanzler eine rechtsbrechende Koalition weiterführen. Also diese Logik, glaube ich, die ist tatsächlich schwierig. Und das hat in der Argumentation den Herrn Bundeskanzler Nehammer nicht besonders glücklich aussehen lassen.
Es ist kurz nach Nehammer dann auch noch der Grünen-Chef Werner Kogler für eine Pressekonferenz vor die Kameras getreten.
Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben alle Schritte mit rechtlichen Gutachten untermauert.
Der hat gesagt, wir haben vorher Rechtsmeinungen eingeholt, wir haben das geprüft, bevor wir so gehandelt haben. Nehammer auf der anderen Seite sagt, das wären Privatgutachten, die man da eingeholt hätte. Wie sicher können sich denn die Grünen da jetzt sein, ihrer Position rechtlich?
Nachdem Kogler gesagt hat, dass er das jederzeit wieder so machen würde, und man kann tatsächlich davon ausgehen, in diesem Satz schwingt ja auch mit, Leonore Gewessler ist hier keinen Alleingang gegangen, sondern sie hat sich natürlich abgesprochen mit den grünen Spitzen. Und da war man sich schon sehr sicher. Die Grünen haben noch eine Argumentation, nämlich dass sie sagen, das ist ja in der Vergangenheit umgekehrt auch passiert. Also auch die Frau Edt-Stadler hat irgendwie bei einem Klimathema anders gestimmt, als es eigentlich mit dem Koalitionspartner ihrer Meinung nach vereinbart gewesen wäre. Und da gibt es ein paar Beispiele. Also ich glaube, die sind sich sehr sicher, und sie sind sich vor allem bei einem Punkt ganz sicher. Sie müssen politisch für ihre Wählerinnen und Wählerklientel etwas herzeigen können. Und es ist in den letzten Monaten so viel passiert. Ihnen ist so viel an Klimathemen auch vom Koalitionspartner ÖVP runtergeräumt worden, dass sie jetzt natürlich versuchen müssen, quasi mit einem Knall noch einmal ihren eigenen Sympathisanten und Sympathisantinnen zu sagen, hey, wir tun ja. Wir stellen sogar uns hin und machen das, was uns unser Gewissen aufträgt. Und sei es um den Preis, dass die Koalition brechen könnte, selbst das haben wir in Kauf genommen. Es hat ein bisschen was pathetisch Kitschiges. Also die strahlende Reiterin für die Umweltthemen, Leonore Gewessler, schreitet voran in Luxemburg. Aber es kommt wahrscheinlich bei der eigenen, zumindest bei der eigenen Stammklientel, ganz gut an.
Eine Art Wahlkampfspin auf jeden Fall. Aber nochmal ganz kurz, der Bundeskanzler wirft der Umweltministerin kriminelles Verhalten vor. Kommt Leonore Gewessler vor Gericht auf die Anklagebank?
Naja, die ÖVP strengt ja zumindest ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs an. Tobias, du weißt es, wir haben gestern schon Rechtsmeinungen eingeholt und wir tun das auch heute weiter. Also die Mehrheit der von uns befragten Expertinnen und Experten ist der Meinung, dass das keine Aussicht auf Erfolg hat. Man wird sehen, aber man ist einerseits in einer Regierung und andererseits verklagt man sich gegenseitig. Also nicht gegenseitig, aber die eine Ministerin wird eben von einer anderen Partei verklagt. Also Das ist schon sehr seltsam und ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben mit diesem Verhalten, das wir ja auch nach außen getragen haben, weil der Bundeskanzler hat ja, wenn wir uns erinnern, einen Brief geschrieben an die Ratspräsidentschaft, dass Leonore Gewessler nicht befugt sei, abzustimmen. Insofern haben wir quasi unsere internen familiären Probleme nicht in der Küche besprochen, sondern am Balkon, wie das der frühere Wiener Bürgermeister Michael Häupl gerne formuliert hat und damit gemeint hat, genau das tut man nicht. Das bespricht man am Küchentisch, also sprich innerhalb der Koalition und schreit es nicht am Balkon in die Menge. Genau das haben wir gestern gemacht und das ist tatsächlich, macht keinen guten Eindruck, weil ich glaube, auch die Korrespondenten und Korrespondentinnen in Brüssel gestern waren sich einig, das ist schon lange nicht vorgekommen, beziehungsweise überhaupt noch nie vorgekommen innerhalb der EU. Also das ist ein Verhalten, das ein bisschen ein Kindergartenmanöver ist.
Was ich gestern in dieser Informationsflut auch noch nicht ganz verstanden habe, der Kanzler hat ja auch angekündigt, dass er gegen dieses große Naturschutzgesetz, das den Koalitionsstreit ausgelöst hat, quasi noch wegen Nichtigkeit klagen wird, damit das sozusagen zurückgenommen wird in Zukunft. War das also eher alles umsonst und es wird wieder rückgängig gemacht?
Ja, auch das scheint jetzt möglicherweise gar keine großen Erfolgsaussichten zu haben. Es ist so, dass man natürlich den EuGH anrufen kann. Erstens mal ist es so, dass dieses Urteil möglicherweise bis zu 1,5 Jahre dauern kann. Und in dem Fall auch wiederum sehr viele Europarechtler sagen, naja, wenn sie dort ist, als von Österreich entsandte Umweltministerin, dann hat sie auch sozusagen quasi das Recht, dort abzustimmen. Was man, glaube ich, prüfen kann oder was der EuGH prüfen wird, ist, ob es vielleicht einen Verfahrensfehler gab. Also vielleicht hätte da noch der Ratsvorsitz eine offizielle Frage stellen müssen, ob sie tatsächlich abstimmungsfähig ist oder nicht. Das wird geklärt werden. Auf jeden Fall hat das, zumindest nach dem, was wir im Standard recherchiert haben, keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, bis dahin wird möglicherweise dieses Gesetz, das ja nur eine Rahmengesetzgebung ist und von den einzelnen Ländern und auch in Österreich von den einzelnen Bundesländern erst im Detail umgesetzt werden muss, ja eigentlich schon in den Gesetzgebungsprozess kommen. Und wie gesagt, es ist sehr ungewiss, ob das Aussicht auf Erfolg hat und ob das jetzt ein populistischer Akt war, hier gleich einmal mit dem Gericht zu wedeln. Das mag bitte jeder selbst beurteilen.
Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da.
Am Anfang, da war ich der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich. Ciao, Baba und fall nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin.
Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Aber das heißt, wir haben da gestern Drohungen gesehen, bei denen die Erfolgsaussichten absolut nicht klar sind vom Kanzler, rechtliche Drohungen. Wir haben die letzte Konsequenz, die sich aus diesen Drohungen eigentlich ziehen lassen könnte, mit gutem Grund nicht gesehen, das Aufkündigen der Regierung. Warum denn dann diese ganzen Nebelgranaten? Wir haben jetzt irgendwie gehört, da steht die Bauernschaft dahinter, denen ist dieses Naturschutzgesetz so wichtig, dass es nicht kommt. Aber kommt das alles wirklich bei der breiten Bevölkerung gut an, was wir da gestern vor allem auch vom Kanzler gesehen haben?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, Tobias. Ich denke, ein Teil der ÖVP-Klientel wird ganz sicher zustimmen, dass der Bundeskanzler sich da zu Recht aufregt. Ja. Ein Teil wird sich wahrscheinlich wundern, warum dann die Koalition nicht aufgekündigt wurde. Aber der Großteil, vor allem auch der ÖVP-Funktionäre und Funktionärinnen, wird sagen, na, freiwillig gehen wir aus keiner Regierung raus, weil die ÖVP regiert dieses Land seit Jahrzehnten und seit Jahrzehnten mit. Und da herrscht schon auch so ein bisschen die Selbstgewissheit, das steht uns auch irgendwie zu und da werden wir doch nicht freiwillig drauf verzichten. Ja? Also das hat ja damals auch, glaube ich, wirklich für eine große Kränkung innerhalb der ÖVP gesucht, als damals nach Ibiza die SPÖ mitgestimmt hat mit den Freiheitlichen und der Regierung Kurz das Vertrauen entzogen hat. Also das war ja so eine Geschichte, die eine Urkränkung ist, immer noch, obwohl es schon Jahre zurückliegt. Also deswegen, man ist als ÖVP in der Regierung und das ist halt etwas, was man für richtig hält. Ob das bei den Wählerinnen und Wählern auch so gesehen wird, das wage ich zu bezweifeln. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, die kennen sich nicht aus. Ja. Die denken sich, jetzt verklagen sie sich gegenseitig in der Koalition. Was soll denn das bitte? Also man muss ja immer auch mitbedenken, die Menschen in diesem Land haben so viel zu tun, haben ihre Berufe, haben ihre Familien, beschäftigen sich ja mit Politik nicht so intensiv wie du und ich und wir alle im Standard das hier tun. Die kriegen Dinge vielleicht immer nur so sporadisch mit und die denken sich, was ist denn mit denen los? Ja, und das denken sie, glaube ich, zu Recht. Ja. Bei den Grünen wiederum, habe ich bereits ausgeführt, da glaube ich schon, dass es einen Sinn macht, die haben eine wesentlich kleinere und fokussiertere Wählerinnengruppe und dort quasi zu signalisieren, wir stehen für den Naturschutz, wir stehen für Klimaschutz und wir kämpfen bis zuletzt, ist vielleicht genau das richtige Signal. Also auch das ist sozusagen Stammwählerbindung.
Eine Frage habe ich dazu noch und wir sind ja mittlerweile auch schon wirklich mitten im Wahlkampf für die Nationalratswahl im Herbst. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass sich der ÖVP-Bundeskanzler sehr klar gegen Klimaschutzprojekte im weiteren Sinne ausgesprochen hat. Es gibt dieses riesige Klimaschutzgesetz, das die türkis-grüne Regierung eigentlich beschließen wollte. Da hört man schon länger von grüner Seite, die ÖVP blockiert das. Wie stellt sich denn eigentlich der Bundeskanzler die Zukunft vor angesichts des Klimawandels so ganz ohne jegliche Maßnahmen?
Ich glaube, der Bundeskanzler hat das in diversen Reden eigentlich eh schon umrissen, wie er sich das vorstellt. Ein bisschen Umweltschutz, aber nicht zu viel und es darf vor allem niemandem wehtun. Und es soll sich nichts ändern im Land. Also kein Weg vom Verbrennermotor, das hat ja diesen Autogipfel gegeben. Man will auf E-Fuels setzen, die in der Herstellung auch relativ problematisch sind, wo man jetzt schon weiß, dass man auch viel zu wenige Mengen zustande kriegt, um das tatsächlich flächendeckend mit E-Fuels abdecken zu können, was wir an Energiebedarf haben. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Augen verschließen vor dem, was sich tatsächlich abspielt. Ein Augenverschließen vor Wetterextremen, also Hochwasser, Tornados. Mittlerweile gibt es Tornados in Österreich und Dürreperioden. Also es ist tatsächlich so, dass interessanterweise gerade hier versucht wird, an etwas festzuhalten, was in Wahrheit gerade den Bauernstand, den er ja zu verteidigen vorgibt, auf lange Sicht sehr, sehr beeinträchtigen wird. Und das wird ganz schwierig. Ja, also was man in Österreich anbauen kann, was wachsen wird, das wird sich alles verändern in den nächsten Jahren. Und da tut man zwar sicher ein bisschen was. Ja, es ist immer die Rede von der Technologieoffenheit und man muss alles probieren. Aber die ÖVP ist ja auch eine Wirtschaftspartei. Und als Wirtschaftspartei muss man sagen, liebe Leute, hört's auf die Wirtschaft, also speziell zum Beispiel die Autoindustrie, die sagt, bitte gebt uns endlich vor, in welche Richtung es gehen soll, weil dann können wir all unsere Innovationskräfte darauf konzentrieren. Und das tut die ÖVP nicht. Sie versucht sowohl da als auch dort ein bisschen da zu sein und am besten verändert sich gar nichts.
Was hat denn das, was sich da gestern abgespielt hat rund um das Naturschutzgesetz, die Regierungskrise, was bedeutet das für die anderen Parteien in Österreich? Ist Herbert Kickl von der FPÖ da vor dem Fernseher gesessen, hat sich die Hände gerieben, die Konkurrenz zerstört sich gegenseitig?
Also sagen wir mal so, der hat sich gefreut, weil der wird demnächst einen Misstrauensantrag gegen diese Regierung im Parlament stellen. Und da wird es ja dann eigentlich auch ganz interessant, wenn dann die ÖVP da nicht mitstimmt, weil das müsste sie ja eigentlich nach ihrer eigenen Argumentation gegen das, was Leonore Gewessler hier getan hat. Ja, man kann sagen, die FPÖ hat gleich einmal reagiert und hat gleich einmal gesagt, das ist alles ein Wahnsinn. Die FPÖ, wissen wir ja eh, die ist ja gegen jegliche Form von Klimaschutz und Umweltschutz. Die SPÖ hat sich so positioniert, dass sie gesagt hat, ja, also sie finden das gut, dass die Umweltministerin diesen Schritt gegangen ist. Es waren ja dann zum Schluss auch, wenn wir uns erinnern, Tobias, die Bundesländer Kärnten, rot regiert und Wien, rot regiert, die innerhalb der Landeshauptleutekonferenz nochmal gesagt haben, na, dieses Renaturierungsgesetz, wie es technisch heißt, wir können dem doch zustimmen. Und das hat ja auch dann für Gewessler den Ausschlag gegeben. Also die sind da eher auf der Seite der Grünen. Ob das jetzt in irgendeiner Form schon einen Einblick gibt, wie mögliche Koalitionsverhandlungen im Oktober nach den Nationalratswahlen laufen werden. Das wäre, glaube ich, verfrüht. Aber man sieht irgendwie, wir sind im Wahlkampf. Es ist wirklich die Frage, ob diese Regierung überhaupt noch irgendetwas durchbringt. Der Bundespräsident hat auch einen Riegel vorgeschoben, was die Versorgung von den eigenen Leuten mit guten Posten und Pöstchen betrifft. Auch das ist nicht mehr möglich. Also ich glaube, die haben sich wirklich nicht mehr viel zu sagen.
Aber eine Frage muss ich stellen zu diesen Koalitionsverhandlungen, nämlich weil es ja aktuell so aussieht, dass keine von den Parlamentsparteien mit Herbert Kickl zusammen regieren will. Wenn sie das aber nicht wollen, wenn sich eine Mehrheit dagegen bilden sollte, dann müssten ÖVP, SPÖ und noch eine dritte Partei zusammenarbeiten. Haben sich die Grünen für diesen Posten der dritten Partei jetzt mit dieser Aktion ins Ausgeschossen?
Aus Sicht der ÖVP ganz bestimmt. Ich glaube, da gibt es wenige, die nochmal mit den Grünen koalieren wollen. Das war aber, glaube ich, auch schon vorher der Fall. Es wird immer die Frage auch sein, welche Kräfteverhältnisse es gibt. Also wenn die SPÖ sehr stark sein sollte, vielleicht sogar vor der ÖVP, wonach es jetzt überhaupt nicht aussieht, aber dann kann sie vielleicht sagen, aber wir würden lieber mit den Grünen. Wobei auch darauf würde ich nicht wetten, weil da gibt es ja gerade, wenn wir nach Wien schauen, die Auseinandersetzung um den Lobautunnel, die Auseinandersetzung um die Stadtstraße, all diese Dinge. Da war es ja auch eine Oppositionsstellung, Wiener Bürgermeister Ludwig, ein mächtiger SPÖ-Funktionär gegen Leonore Gewessler von den Grünen. Also die Grünen sind ein bisschen nervig und ein bisschen unbequem, wenn es um diese Klimafragen geht. Also ob die da noch mitspielen können, das hätte ich schon vor dieser Aufregung um das Renaturierungsgesetz ein bisschen bezweifelt.
Das, was sich da gestern abgespielt hat, wer ist da am meisten beschädigt worden und wem nützt das am meisten? Was meinst du?
Ich glaube, dass die ÖVP keine gute Figur gestern abgegeben hat. Das war kein Tag, den sie feiern konnte, aus den Gründen, die wir gesagt haben. Ich glaube, dass die Grünen für ihre Klientel da noch besser ausgestiegen sind.
Was man aus internationaler Sicht vielleicht auch sagen kann, Österreich ist nicht gut dagestanden gestern.
Das auf jeden Fall, Tobias.
Und in den letzten Tagen. Petra Stüber, vielen Dank dir für die Einschätzung.
Gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über die Performance des österreichischen Fußballnationalteams beim ersten EM-Spiel und über die steigenden Bierpreise. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und wir sind gleich zurück.
Als ein Kleiner war ich immer in der Badewanne, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein guter Sö.
Sie hörten Hans Krankl als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Inflation in Österreich befindet sich derzeit auf dem tiefsten Wert seit September 2021, nämlich bei 3,2%. Was aber trotzdem teurer wird, ist das Autofahren. Laut Index für den privaten Pkw-Verkehr war der Kauf und der Betrieb eines Autos im April um fast 26% teurer als noch vor 3 Jahren. Dieser starke Anstieg liegt insbesondere am CO2-Preis, am Wertverlust von Neuwegen sowie natürlich an den steigenden Spritpreisen. Zweitens, der größte Braukonzern von Österreich soll seine Marktmacht missbraucht haben. Es geht um die Brauunion, zu der zum Beispiel Biermarken wie Heineken, Gösser, Zipfer oder viele weitere gehören. Jetzt muss die Brauunion aber vor Gericht, denn die Bundeswettbewerbsbehörde wirft ihr vor, ihren KundInnen einen Markenzwang aufzuerlegen. Geschäfte oder Lokale, die ein Bier der Brauunion verkaufen, dürften also keine anderen Marken führen und dadurch gäbe es am Markt weniger Produktvielfalt, was zu höheren Preisen für die Kundschaft führt, so die Wettbewerbsbehörde. Das Verfahren dürfte sich jetzt aber noch in die Länge ziehen, denn die Materie ist sehr komplex. Bei einer Verurteilung müsste die Brauunion eine beachtliche Geldbuße zahlen. Und drittens, fast wäre der Start in die EM gelungen. Immerhin hat die österreichische Nationalmannschaft fast 100 Minuten lang keine französischen Spieler ans eigene Tor rangelassen, aber dann war da eben noch dieses Eigentor durch Maximilian Wöber, kurz vor der Halbzeit. 0:1 und ein Sieg für Frankreich war dann auch der Endstand im ersten EM-Spiel von Österreich. Aber alle Hoffnung ist noch nicht verloren. Nach der respektablen Leistung gestern am Abend kommt die nächste Chance am Freitag. Dann müssen im Spiel gegen Polen aber unbedingt Punkte her, damit die Hoffnung auf einen Aufstieg als Gruppendritter für Österreich noch weiterlebt. Eine ausführliche Analyse des Spiels durch Standard-SportredakteurInnen finden Sie online auf der standard.at und dort können Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das rein. Da geht es in dieser Folge um Dynamic Pricing, also diese Tatsache, dass zum Beispiel Flugtickets im Internet von einem Tag auf den anderen sehr viel teurer werden können. Und es geht im Podcast vor allem auch darum, wie man das Dynamic Pricing austricksen kann. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. An dieser Folge haben meine KollegInnen Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Und mein Name ist Tobias Holub. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespürt hab, hat's was gesetzt. Und dann ab in einen kleinen Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn's mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef und egal was ich mach, keiner schimpft mit mir.
Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.